herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Es ist Freitagabend. Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend und hallo zu Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Energiesparen in Wohnungen oder Häusern geht uns alle an. Entweder als Mieter, wo die Nebenkostenabrechnung droht, oder als Eigentümer, wo von EU und Bundesregierung gesetzliche Vorgaben im Raum stehen. Was können wir tun? Was macht Sinn? Und was können wir uns überhaupt leisten? Das fragen wir heute den Energiesparkommissar und Ingenieur Carsten Herbert. Herzlich willkommen auf dem Roten Sofa. Ich grüße Sie.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sie sind ja nun ausgewiesener Experte. Wie oft passiert es Ihnen, so abseits der beruflichen Tätigkeit, dass die Leute zu Ihnen hinkommen und sagen, Mensch, Carsten, hast du mal einen Tipp für mich? Erzähl doch mal, was kann ich da machen?
Ja, im Prinzip kann ich kaum auf die Straße gehen oder auf eine Party gehen, ohne dass ich angesprochen werde. Das ist tatsächlich seit ein paar Jahren Standard, ne? Also egal, wo ich hinkomme, ich werde immer von irgendjemandem angesprochen und auf das Thema Energie, Energieeffizienz. Und dann ist man erst mal eine Zeit lang beschäftigt.
Was ist das häufigst nachgefragte Thema?
Ja, im Moment ist es ganz klar. Also wir hatten ja gerade diese Diskussion, so auch was medial sehr stark war, das Gebäudeenergiegesetz, das GEG und dieses Wärmepumpenthema. Das ging ja durch die ganze Presse hoch und runter. Das ist im Moment tatsächlich das, was am ehesten angefragt wird, was die meisten Fragen hervorruft und wo ich dann natürlich auch die meisten Fragen beantworten muss.
Haben Sie das Gefühl, die Menschen verstehen, was da so an Gesetzen und Vorschriften im Raum steht?
Das hat man auch schon oft gehört, ne, dass das Gesetz schlecht kommuniziert ist. Und würde ich sagen, ja, es ist mal wirklich nicht so toll gemacht. Mhm. Und es gibt auch im Moment immer noch ein paar Sachen, wo ich sagen würde, aus der Perspektive eines Energieberaters, da könnte man auch noch mal die ein oder andere Stellschraube drehen. Von daher, ja, da geht noch was. Da kann man noch was machen dran.
Das GEG wird auch gleich noch unser Thema sein. Ich freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind heute. Heute geht es bei uns nicht darum, den Fernseher nicht im Standby-Modus zu lassen. Nein, es geht um Heizung, es geht um Strom, es geht um Kosten. Energiesparkommissar Carsten Herbert ist heute Abend unser Gast. Ein kurzes Porträt über Sie und Ihre Arbeit jetzt von Andreas Moll.
Viele Menschen wollen jetzt Energie sparen und wir zeigen Ihnen, wie es geht.
Energiesparkommissar Carsten Herbert ganz in seinem Element.
Wir brauchen einen Bleistift. Alles, was wir brauchen, ist ein Messer, ein Präzisionsmessgerät und wir brauchen etwas Langes, wie zum Beispiel eine Wasserwaage.
Voller Energie als Energieberater auf YouTube. Alltagsgegenstände werden bei ihm zu Dämmstoffen, der Ingenieur zum Moderator, sein Wohnzimmer zum Fernsehstudio.
Das Besondere bei unseren Videos ist einfach, dass wir das Thema Inhalt, also die Information zu den energiesparenden Maßnahmen, mit Unterhaltung verknüpfen.
Und das kommt an. Bis zu 500.000 Mal werden seine Do-it-yourself-Videos angeklickt. Fast 84.000 haben das abonniert.
Ciao, vediamo il tuo commissario al risparmio energetico.
Auf geht's mit Energiesparkommissar Carsten Herbert.
So, und da sitzt ihr jetzt bei uns auf dem roten Sofa im Live-Fernsehen. Wie ist denn diese Idee überhaupt entstanden, bei YouTube ihr Wissen weiterzugeben?
Ja, das ist im Jahr 2020 passiert. Wir erinnern uns noch, Lockdown, der erste Lockdown.
Da war
Lockdown.
Was, genau.
Ja. Und damals hatte ich noch fürs Land Hessen insgesamt 10 Beratungsstandorte bedient und die waren alle in Rathäusern. Und die Rathäuser haben ja damals während des Lockdowns dann alle zumachen müssen. Das heißt, auch meine Beratungsstandorte waren zu. Und somit hatte ich dann so runde 2 Tage die Woche Zeit, mal zu gucken, was machst du denn damit mit der Zeit? Und dann habe ich gedacht, gut, kannst jetzt mehr Zeit mit der Familie verbringen, kannst aber auch vielleicht mal über den Tellerrand hinausschauen, schaust mal, was andere Kollegen und Kolleginnen in dem Bereich der sozialen Medien zum Thema Energieeffizienz und Energiegebäude Effizienz machen. Und da habe ich mal so ein bisschen recherchiert und da ist mir dann relativ schnell aufgefallen, okay, da gibt's niemanden, keine Person oder eine Institution, die das Thema Energieeffizienz in Gebäuden im Internet besetzt oder auf YouTube oder so. Und als mir das bewusst geworden ist, habe ich dann sofort entschieden, okay,
zack, das mache ich.
Dann mache ich das.
Das Gäste auf dem roten Sofa. Täglich um 18.45 Uhr im NDR Fernsehen.
Und offensichtlich besteht ein großer Bedarf an solchen Tipps. Sie haben das ja auch unterteilt bei sich auf dem Kanal. Energiesparkommissar heißt dieser Kanal. In unterschiedliche Rubriken. Ich habe da mal nachgeschaut. Also die erfolgreichste Folge war mit über 700.000 gesehenen oder Views, also ja, Klicks Wahnsinn, sozusagen, war gegenüber Stromspeicher für Photovoltaikanlagen.
Genau, ja.
Was gibt es denn da für Entwicklungen?
Ach, das ist jetzt eine der älteren Folgen tatsächlich schon. Ja. Das war eine der sehr, sehr frühen aus dem ersten Jahr. Das heißt, mittlerweile gibt es da schon wieder irgendwie neue Sachen. Jetzt müsste ich mich da erstmal wieder komplett einarbeiten, weil das Thema ist einfach Energieeffizienz und die ganzen Techniken, das ist viel zu vielfältig, als dass man in allem tatsächlich ein Experte sein kann. Das heißt, Experte bin ich immer für eine kurze Zeit, dann, wenn ich mich tief in so ein Thema einarbeite.
Aber es ist tatsächlich ein interessantes Thema. Das beschäftigt ja viele, die eine Photovoltaikanlage haben und sagen, okay, ich nutze den Strom, der da rauskommt, aber nachts, wenn zum Beispiel ja keine Sonne scheint, will ich ja trotzdem den Strom auch noch nutzen können. Also es gibt da Möglichkeiten, das zu speichern inzwischen?
Stromspeicher gibt es, klar. Und die gibt es auch in unterschiedlichen Varianten und mit verschiedenen Materialien gemacht. Wir haben es ja gerade eben gehört. Mhm. Der Salzwasserspeicher ist auch eine Option. Leider gibt es den im Moment kaum zu kaufen. Also es gibt auf dem Markt kaum von diesen ökologisch unbedenklichen Batterien, welche zu kaufen. Das ist echt sehr schade. Es gibt andere und da müssten wir jetzt erstmal wieder gucken, was ist denn im Moment eigentlich so ökologisch und vielleicht auch wirtschaftlich der Favorit.
Das ist ein wahnsinnig breites Thema und wenige Menschen blicken da tatsächlich durch. Sie sind jemand, der in vielen Bereichen einen sehr, sehr guten Durchblick hat, zum Beispiel auch bei der Wärmepumpe. Dieses Thema haben Sie schon mehrfach thematisiert in Ihrem Kanal und es wurde dann immer so angeklickt bei ungefähr 500.000 Mal. Lass uns doch mal gleich über die Wärmepumpe sprechen. Das Prinzip der Wärmepumpe, vielleicht mal ganz kurz erklärt von Ihnen.
Jeder von uns oder die meisten Menschen haben ja schon mal einen Fahrradreifen aufgepumpt. Und wenn man da so ein bisschen aufpasst, merkt man, dass beim Pumpen am Ventil vorne, dass es da heiß wird.
Ja, also das heißt, Luft wird komprimiert.
Ich drücke die Luft zusammen und durch dieses Zusammendrücken entsteht Wärme. Und genau das Gegenteil passiert, wenn ich das Ventil öffne und lasse die Luft wieder raus. Bei so einem Fahrradreifen ist der Effekt relativ gering. Aber je mehr Wärme oder je mehr Luft ich da nehmen würde, wie zum Beispiel beim Traktorreifen oder so, dann könnte man das sogar richtig messen und zeigen. So. Und eine Wärmepumpe ist nichts anderes, wie als wenn ich ständig irgendwo was zusammendrücke und gleichzeitig etwas wieder aber rauslasse. Ne? Also ich drücke es auf der einen Seite zusammen, auf der anderen Seite raus. Hier entsteht Wärme und da wird Kälte entstehen. Ja. So, und das heißt, es ist ja wie im Kühlschrank genau dasselbe Prinzip. Ich entziehe dem Inneren des Raumes im Kühlschrank die Wärme und gebe sie außen am Kühlschrank ab. Hinten ist da so ein Wärmetauscher, der gibt es dann an die Raumluft.
Dieses Gitter ist das.
Genau,
meistens,
dieses schwarze Gitter, das kennt man ja. Ne? Das gibt dann die Wärme wieder hinten ab. Und dasselbe Prinzip ist auch bei einer Heizungswärmepumpe genutzt. Das ist genau dasselbe, nur eben halt spezialisiert für das Thema Raumheizung.
Und um diese Komprimierung hinzubekommen, braucht man natürlich Strom. Das heißt also, Wärmepumpen werden mit Strom betrieben.
Ja, genau. Und das ist jetzt auf den ersten Blick oder so für viele Menschen auf den ersten Moment so erstmal so Strom. Stromheizung war doch immer etwas Schlechtes. Ne? Früher die Nachtspeicheröfen oder so. Da hieß es dann
die Durchlauferhitzer hat man ja auch oft.
Genau, ist alles viel zu teuer, weil Strom sehr teuer ist. Ist dann im Prinzip diese Art und Weise mit Strom zu heizen auch sehr teuer. Und hier kommt aber bei den Wärmepumpen so eine Sache ins Spiel, dass wir nicht nur so wie beim Heizlüfter oder beim Nachtspeicherofen aus einem Teil Strom auch ein Teil Wärme machen, sondern wir können aus einem Teil, aus einer Kilowattstunde Strom, mehrere Kilowattstunden Wärme machen. Also wenn es gut läuft, 3 oder sogar noch mehr Teile Wärme. Und das ist der große Vorteil der Wärmepumpe. Und deswegen ist es eben auch diese, ich sag mal, diese Standardlösung, die man in diesem GEG, was wir vorhin schon angesprochen haben, ja, reingeschrieben hat als die Hauptlösung.
Wärmepumpe soll es sein, bis es soweit ist. Muss man natürlich erstmal Geld in die Hand nehmen. Was kostet es, eine Wärmepumpe bei sich zu Hause zu installieren?
Oh ja, ja gut, ich sag mal.
Ich sag mal so ein Anhaltswert, da wird immer was von 30.000 Euro erzählt.
Ja, also wir haben vor, fangen wir anders an. Es gibt ja eine Geschichte zu den Kosten der Wärmepumpen. Also vielleicht mal im Vergleich Gasheizung, Ölheizung, wenn ich die einfach austausche, dann da liege ich im Moment bei 15.000 Euro. Sagen wir mal so Größenordnung, manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr.
Vor kann aber auch möglicherweise reparieren.
Ne? Also, ne? Vielleicht auch das. Vor 3 Jahren haben wir für Luftwasserwärmepumpen, also das sind die, die dann außen noch so einen Luftwärmetauscher stehen haben. Ja. Könnte man vielleicht im Vorgarten steht dann so ein komischer Ventilator.
Wie bei Klimaanlagen?
Genau.
Ne? Wo es immer so ein bisschen rausbrabbelt. Ne?
Ähnlich oder genauso aus. Ja. Da lagen die Preise vor 3 Jahren noch Größenordnung 20.000 Euro. So, vor einem Jahr haben wir gesagt, oh, jetzt sind wir schon bei 30 und jetzt im Moment bezahlt man teilweise sogar 40
Wenn man sie überhaupt bekommt.
Wenn man sie überhaupt bekommt. Meistens muss man sogar sehr, sehr lange warten.
Kommt noch dazu, dass eine Fußbodenheizung da sinnvoll ist, die man auch haben sollte?
Also haben sollte, nein, sinnvoll sein, ja. Also Wärmepumpen arbeiten gerne mit niedrigen Systemtemperaturen. Also je weniger Wärme ich zu einem Heizkörper hin oder Wärmeübertrager hinbringen muss, umso besser ist es. Das heißt, bei einer Fußbodenheizung ist es natürlich sehr gut, weil die braucht nur sehr geringe Temperaturen. Heißt aber nicht, dass es nicht mit dem Heizkörper funktionieren kann. Wir müssen es nur eben genau so gestalten, dass der Heizkörper nicht so viel braucht.
Viele sagen, damit das Ganze überhaupt Sinn macht, ist auch eine Dreifachverglasung notwendig. Also einfach nur mal so eben in so ein altes Haus so eine Wärmepumpe reinzumachen, das wird nicht klappen.
Ja, also was immer wieder zum Problem führt, sind diese pauschalen Aussagen.
Ja, deswegen frage ich Sie. Ja, ja.
Pauschale Aussagen gibt es da kaum. Man muss wirklich fast objektspezifisch und ganz individuell bei allen Beratungsempfängern und bei jedem Haus dann wieder einzeln hinschauen. Und es gibt so eine Daumenregel, die habe ich auch in meinem Buch kommuniziert. Und da heißt es, alles, was so ab den 90ern, also 95, nach der ersten Wärmeschutzverordnung 95 gebaut ist, ab 95, da wird es immer klappen. Das wird überhaupt kein Problem sein. Bei den Häusern zwischen 77 gebaut oder 78 gebaut bis 95, da muss man vielleicht manchmal noch was tun. Das könnte zum Beispiel auch eine neue Verglasung sein. Ob das jetzt ein dreifach verglastes Fenster sein muss, das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Und alle Häuser davor ist es sehr wahrscheinlich, dass man ein bisschen mehr tun muss.
Und man muss vor allen Dingen auch auf das Kältemittel achten. Haben wir gelernt aus der letzten Zeit, weil alle, die jetzt eine Wärmepumpe eingebaut haben, laufen Gefahr, dass das Kältemittel nicht zulässig ist, weil es da wieder eine neue Vorschrift gibt. Und die muss dann nächstes Jahr muss das Kältemittel auch wieder ausgetauscht werden, oder?
Ja, man sollte nicht die Wärmepumpen aus dem Regal ganz hinten nehmen.
Also man muss da schon aufpassen. Ne? Also das ist eine vertrackte Situation. Also viele, die das installieren wollen, stehen erstmal davor und denken, uff. Und dann finden sie noch nicht mal einen, der ihnen das einbaut. Uff.
Ja, man kann sehr gut verstehen, wenn jemand als Laie komplett überfordert ist mit diesen ganzen Dingen, die man beachten muss und die man wissen muss. Es ist fast unmöglich. Das heißt, gute Informationen sind im Moment Gold wert.
Und deswegen ist ja der Energieberater zum Beispiel auch möglicherweise Gold wert.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Wie oft haben Sie auch diese Blicke, oh mein Gott, das wird teuer?
Ja gut, wenn ich eine Energieberatung mit privaten Bauherrschaften oder BeratungsempfängerInnen habe, dann ist es in der Regel so, dass wir gucken, was haben die für Wünsche, für Bedürfnisse. Und dann, wenn wir das geklärt haben, dann gucken wir, wie passt das zusammen mit dem Gebäude. Ja. So, und dann entwickelt sich natürlich dann auch eine Lösung, die zu dem passt, was die Menschen brauchen, wollen und sich leisten können. Von daher kommt am Ende nicht irgendwie so eine Zufallszahl raus, aus der dann resultiert, dass die Leute sagen, um Gottes Willen, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Ne?
Ja, aber es gibt ja aber auch Vorgaben, was sie machen müssen.
Ne? Ja, zunächst mal muss niemand etwas machen, der ein Bestandsgebäude hat. Wenn ich aber jetzt an Fördergelder rangehen will oder die irgendwie nutzen will, dann gibt es natürlich gewisse Vorgaben. Aber dann gibt es so mehrere Möglichkeiten, mit denen man spielen kann, mit denen man dann für die jeweilige einzelne individuelle Situation eine gute Lösung herbeiführen kann, besprechen kann. Und das ist dann im Prinzip das Ziel, was man gemeinsam in so einem Beratungsgespräch vereinbart.
Findet eigentlich Otto Normalverbraucher diese Fördergelder auch irgendwo für sich selber oder braucht man dazu immer einen Energieberater?
Ja, in Verbindung mit diesen Effizienzhaushausgeschichten, die wir jetzt gerade eben da gehört haben, braucht man zwingend einen Energieberater oder eine Energieberaterin. Und so ist
Weil
es auch bei
Zertifikat notwendig ist.
Genau, und so ist es aber auch bei Dämmmaßnahmen, also Wärmeschutzmaßnahmen, die als Einzelmaßnahmen gefördert werden sollen. Da braucht es auch irgendjemand, der vorher noch mal drauf schaut. Nicht, dass da irgendwas gemacht wird, was dann schadhaft sein könnte oder so.
Sie selber sind als Energieberater tätig, haben dadurch natürlich unglaubliche Erfahrung, aber Sie haben auch selber ein älteres Haus, ein Fachwerkhaus, wir zeigen mal die Bilder, haben Sie selber für sich auch umgebaut. Wo lauern da bei so Umbau eines älteren Hauses, wo lauern da die Fallen?
Ja, es sind bei Bestandsgebäuden ist es so, dass es gibt sehr, sehr viel Missverständnisse in Bezug auf, was man machen darf und was man nicht machen kann. Und ich habe das große Glück, dass ich während meines Studiums dann eine Diplomarbeit schreiben konnte zum Thema Fachwerkssanierung, energetische Fachwerkssanierung. Das heißt, ich habe da einen relativ tiefen Einblick gewinnen können und hatte dann das große Glück, selbst ein Fachwerkhaus zu haben und alles, was ich da gelernt habe, am Ende meines Studiums dann als Konzept auch in unser Haus einzubringen. Das ist natürlich ein großer Vorteil gewesen. Und da geht mehr, als man allgemein denkt, weil Dinge wie Innendämmung, die meistens so ein bisschen so sehr vorsichtig auch von Bauschaffenden angegangen werden, das geht alles. Man muss nur wissen, wie es geht und worauf man zu achten hat.
Also man muss sich Informationen holen und die richtigen Handwerker haben, die ja auch Mangelware sind oft. Ne?
Oder mal ein Video anschauen vom
Energiesparkommissar. Oder ein Video von Ihnen, ne? Vom Energiesparkommissar. Genau. Oder Ihr Buch lesen, ne? Energiesparen, da ist auch alles, haben Sie auch ganz, ganz viele Themen, haben Sie da aufgeschrieben, wo man sich einfach dran orientieren kann. Das ist ja wie so eine kleine Fibel eben. Lohnt sich das überhaupt eigentlich, tatsächlich noch ein altes Haus umzubauen oder ist es besser, neu zu bauen?
Ich sag mal so, wenn wir in irgendeiner Form zu einem klimaneutralen Gebäudebestand kommen wollen, dann ist es wenig sinnvoll, dass wir immer mehr neue Häuser dazu bauen, weil die verursachen ja nur noch einen zusätzlichen Bedarf an Energie und dann auch CO2-Emissionen, die da irgendwie in Verbindung stehen.
Da gehört auch Betonherstellung zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Das heißt, sinnvoll ist es tatsächlich eher, auf die Bestandsgebäude zu gehen, weil da gibt es auch sehr, sehr viel Leerstand. Ich komme aus dem ländlichen Raum, ich sehe das, ne? Ich fahre an den leeren Häusern vorbei. Und da braucht es einfach Konzepte, dass wir diese Gebäude teilweise auch wieder so ein bisschen in den Nutzung reinbekommen. Und das fehlt mir so auch ein bisschen von ich sag mal, den übergeordneten Stellen, dass man sagt, okay, wir versuchen, anstatt den Neubau zu fördern, eher noch verstärkt in diesen Bestand, der ja da ist, reinzugehen und da Konzepte zu entwickeln.
Man hört bei Ihnen schon so raus, diese Begeisterung für dieses Thema Energiesparen und wie kann ich Häuser, ja, wo kann ich was finden, wo man das effizient gestalten kann. Was haben eine Fernbeziehung und Frankfurt damit zu tun, dass Sie Energiesparberater oder Energiekommissar geworden sind?
Ja, meine Frau, heutige Frau, damalige Freundin in den 90er Jahren, die hat in Köln studiert und wir haben uns nur sehr, sehr selten gesehen.
Der Hesse nach Köln,
ja,
ne?
Ja, genau. Sie ist da quasi kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, nach Köln abgewandert. Und ich bin dann ab und zu mal auch bei ihr zu Besuch gewesen. Aber am Sonntagabend ging es dann halt wieder heim. Ich hatte auch selbst mein Studium und musste dann wieder zurück.
Bauingenieurstudium? Ne?
Genau, das war eine sehr schwierige Zeit, weil ich vorher schon eine andere Familie auch hatte. Und es war so alles so sehr, sehr schwierig, eine schwierige Lebenssituation. Und ich war da nicht gut drauf damals. Und dann fuhr ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, an Frankfurt vorbei. Und die ganze Stadt war hell erleuchtet in der Nacht. Und ich habe mich dann einfach über meine ganzen Ärger, den ich ohnehin schon hatte und meine, ja, diese depressive Phase noch mehr geärgert über dieses ganze Licht, was da so verschwenderisch verbraucht worden ist. Und dann habe ich gedacht, müsste ich mal darum kümmern, warum ist es eigentlich so? Warum müssen eigentlich überall die Lichter brennen? Und dann habe ich mich so mit Kraftwerkstechnik beschäftigt, mit warum ist es so, warum leuchten da die Lampen die ganze Nacht.
Auch aus Sicherheit, darf man auch nicht vergessen.
Zum Beispiel. Ne? Ja, und dann bin ich so nach und nach in dieses Thema Energie reingekommen. Und das hat mich damals so begeistert, dass mich das auch aus dieser Lebenskrise damals komplett rausgeholt hat. Und deswegen mag es sein, dass ich auch heute noch so begeisterungsfähig bin in Bezug auf die Themen Energie und Energieeffizienz.
Neben dieser Begeisterung gibt es auch eine Art Verzweiflung darüber, dass wir so viele Dinge in den letzten Jahrzehnten, möchte ich fast mal sagen, seitdem Sie tätig sind, nicht gemacht haben oder einfach haben schleifen lassen?
Es ist so, dass ich dadurch, dass ich immer so ein bisschen einen geschärften Blick auch auf diese ganzen Entwicklungen hatte in Bezug auf das Thema Energie, schon auch manchmal gedacht habe, oh Gott, warum trifft man diese Entscheidung oder nicht diese und so. Und dass ich da teilweise auch gefrustet war. Das hat sich jetzt aber komplett gelegt, weil ich das Gefühl habe, jetzt durch diese auch YouTube-Tätigkeit erreiche ich einfach viel mehr Menschen und die Wirkungskraft dessen, was man tut, ist einfach viel, viel größer.
Was hätte man denn schon früher machen können?
Ja, also mag man jetzt vielleicht nicht so gerne hören, aber in den skandinavischen Ländern und auch in der Schweiz und in vielen anderen Ländern hat man schon in den 90er Jahren angefangen, CO2 zu besteuern. Das, was wir jetzt anfangen, was jetzt auf einmal besonders wehtut, weil ja die Preise auch ansonsten gestiegen sind für Öl und Gas, hätte man früher angefangen, das langsam und moderat zu tun, so wie diese anderen Länder, dann wären wir heute zum Beispiel nicht in dieser Situation. Dann hätte sich der Markt ganz anders entwickelt. Ne? Wir hätten heute schon viel weniger Gasheizungen gehabt, die uns dann in dieses Dilemma letztes Jahr gebracht hätten.
Und diese Energieeffizienzklassen gelten natürlich nicht nur für Einfamilienhäuser, sondern auch für Wohnungen. Das darf man nicht vergessen. Und ist das richtig? Ab 2030 müssen wir laut EU, also 2030, in 6 Jahren ungefähr, müssen wir Energieeffizienzklasse E haben.
Da ist irgendwas in diesem europäischen Richtlinien jetzt geändert.
Also E worden. Oder besser.
Genau, ich habe es nur nicht gelesen. Also daher.
Und jetzt haben wir Einstufung in G zum Beispiel. Das ist ja Wahnsinn, was da auf mich zukommt innerhalb eines kurzen Zeitraums, was ich da noch investieren muss.
Ja, ich bin ein sehr großer Kritiker von diesen ganzen Effizienzklassen, die ja über den Energieausweis für Gebäude erstellt werden. Einfach deswegen, weil es, um zu einem Ergebnis von diesem Energieausweis zu kommen, da gibt es ungefähr ein Dutzend oder 2 Dutzend Wege.
Und darf ich da ganz kurz einhaken? Deswegen gibt es auch Unterschiede in anderen europäischen Ländern. Also eine günstigere Energieeffizienzklasse zu bekommen, ist in, sag mal, Polen zum Beispiel einfacher als in Deutschland. Also das E in Deutschland ist schon ein B in Polen sozusagen.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass man, bevor man das dann irgendwie zu nationalem Recht macht, dass man da versucht, noch irgendwie innereuropäisch eine Harmonisierung hinzubekommen. Nicht, dass die einen da irgendwie mehr machen müssen als die anderen. Also davon gehe ich jetzt erstmal aus.
Ja, aber ist doch Wahnsinn, ne?
Das ist Wahnsinn, ja.
Ist doch Wahnsinn. Und da muss sich ja wirklich die Frage stellen, lohnt es sich noch, ein Haus zu kaufen oder zu verkaufen, Wohnung zu kaufen, verkaufen? Das ist ja, da muss man nur noch rechnen. Also das ist ja nicht mehr nur einfach mal eben kaufen und für die Altersvorsorge, sondern da kommt ja viel mehr dazu.
Ja, es kommt einfach auch darauf an, in welcher Lebenssituation ich mich befinde. Ja. Also eine Energieberatung für ein Gebäude, die kann im Ergebnis ein ganz anderes sein, ob ich jetzt eine junge Familie habe, so wie wir es vorhin in diesem Einspieler hatten. Für die, die jetzt noch vielleicht 40, 50 Jahre, wenn sie das so geplant haben, in diesem Gebäude wohnen, gibt es ganz andere Dinge, die man tun kann, die sich dann diesen langen Zeitraum auch lohnen, auch finanziell lohnen. Ganz anders sieht es aber aus, wenn ich jetzt, kurz vorm Rentenalter stehe oder das Renteneintrittsalter sogar schon erreicht habe, mit verringertem Haushaltseinkommen. Das sind nicht dieselben Maßnahmen dann am Ende in einem Paket, was man empfehlen würde, wie bei dieser jungen Familie. Also von daher muss man immer auch die Lebenssituation mit betrachten. Und das ist so auch eine große Kritik an der Art und Weise, wie Energieberatung heutzutage forciert wird und auch geschult wird und die Bildungsträger, EnergieberaterInnen ausbilden. Wir werden ausgebildet zu Häuserberater, beraten die Häuser, aber nicht die Menschen. Also das Thema Kommunikation und Lebenssituation berücksichtigen, das spielt da überhaupt keine Rolle, leider.
Wie ist denn eigentlich die Situation in größeren Mietshäusern? Sagen wir mal so in Mehrparteienhäusern, von 5 Parteien bis zu 100 Parteien. Was kann man da überhaupt machen? Wie wird sich das niederschlagen auf die Nebenkostenabrechnung der Mieter?
Wie sich das auf die Nebenkostenabrechnung auswirken wird, das kann ich nicht sagen. Aber es gibt auch in Bestandsgebäuden Mehrfamilienhäuser definitiv Lösungen. Und die sind aber meistens nicht das große Problem. Denn die großen Wohnungsbaugesellschaften, die in der Verwaltung diese großen Gebäude auch haben, die haben in der Regel, wenn es dann mal an eine Sanierung geht, große Fachplanergruppen. Da sitzt dann irgendwie ein Architekt mit drin, der TGA, also technische Gebäudeausrüstungsplaner, wenn man Glück hat, sogar ein Energieberater oder eine Energieberaterin und so weiter und so fort. Das heißt, es sind Profis, die sich da um das Thema kümmern und die finden in der Regel eine gute Lösung. Aber die Wärmewende, die wird gewonnen oder verloren in diesen privaten Einfamilien-, Zweifamilien-, kleinen Mehrfamilienhäusern, weil hier haben wir keine professionellen Teams. Das heißt, da sind wir angewiesen auf Energieberaterinnen und Energieberater, die möglichst viele von diesen Beratungsempfängern unterstützen.
Aber so bei großen Mietskomplexen, wenn da 200 Heizungen im Winter laufen, da wird natürlich auch ordentlich was geballert. Also wenn die alle umstellen müssen, Das ist natürlich ganz schön, was da gut kommen die weg, die Fernwärme haben, glaube ich, ne? Weil da kann man leichter umstellen.
Genau, aber auch für diese großen Gebäude, da gibt es die ähnliche Lösung wie im Einfamilienhaus, nur größer oder eben dezentrale Lösung. Also ich will nicht sagen, dass die es schwerer haben am Ende. Für die wird es auch Lösungen geben und die haben eben, wie gesagt, den großen Vorteil, dass da Planungsteams mit am Boot sitzen, die dann auch diese Lösungen erarbeiten. Und das ist eben ein großer Nachteil bei den privaten EigenheimbesitzerInnen, weil die eben diese Planungsteams nicht haben.
Das täglich live um 18.45 Uhr im NDR Fernsehen.
Übrigens für alle, die auf Rainer Sass gewartet haben, die Mutter aller Kochshows, am Sonntag gibt es Rainers neues Rezept hier bei uns für Sie zu sehen. Herbert, das GEG, das Gebäudeenergiegesetz, was für Nachbesserungen wünschen Sie sich, damit das für uns alle besser ist, übersichtlicher ist?
Also wir haben ja vorhin schon über die hohen Kosten von den Wärmepumpen gesprochen und dass das also etwas ist, was für viele Familien, für viele Hauseigentümer mit Sicherheit etwas ist, können sie sich gar nicht leisten. Das wird gar nicht funktionieren. Und es gibt aber eine Wärmepumpe, die ist so günstig, die würden sich alle leisten können. Das ist also eine Lösung, die würde wirklich gut funktionieren.
Wie heißt die?
Und die funktioniert auch im Bestandsgebäude, wenn es nicht gedämmt ist. Und zwar sind das die Klimaanlagen. Also Klimaanlagen, wie man sie kennt, zum Kühlen, die können nicht nur kühlen, sondern die können auch heizen. Das wissen bloß die allerwenigsten. Und der große Vorteil ist, dass wir einen nennenswerten Anteil unseres Gas- oder Ölverbrauchs einfach ersetzen können, indem wir diese Klimaanlagen nutzen. Und da kostet ein Gerät, ich sag mal so, ein Standardgerät 2.500 Euro. Und vielleicht braucht man 2, 3, 4 und dann ist man bei 10 und dann hat man im Prinzip fast seinen Öl- und Gasverbrauch durch Wärmepumpen ersetzt.
Ich danke Ihnen, dass Sie unser Gast waren. Das war sehr aufschlussreich. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Wo entstehen Viren? Wie kommen sie von Tieren zu Menschen? Die Virologin Professor Isabella Eckerle ist morgen unser Gast. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Bis morgen Abend 18.45 Uhr. Tschüss.